Hört man mich?
Gut. Was man immer alles hier koordinieren muss, bis man die Technik am Laufen hat. Schön, euch zu sehen. Wir stehen ja vor unserer Fasten- und Gebetswoche. Volk hat das vorhin schon angekündigt. Auch heute soll es nochmal um Fasten und Gebet gehen, beziehungsweise ich werde gleich noch ein bisschen genauer sagen, worum es geht, weil ich werde nicht Fasten und Gebet an sich betrachten, sondern möchte so eine Ausrichtung geben auf die nächste Woche, auf was da vor uns liegt. Möchte aber vorher noch ein paar Worte verlieren. Vielleicht hat der ein oder andere sich diesen Zettel schon vom Infopoint mitgenommen oder hat sich den im Internet angeguckt oder hat sich den auch ausgedruckt. Dann ein kleiner Hinweis dazu, man kann ihn falten, dann ist es auch richtig rum. Okay, einige wissen, was ich meine. Da steht alles drauf für die kommende Woche. Da stehen, für jeden Tag gibt es dort einen Bibelimpuls. Das ist immer ein Kapitel aus der Bibel, wo wir uns wünschen, hey, lass uns diese Woche als ganze Gemeinde diesen Text für den jeweiligen Tag lesen und aus diesem Bibeltext einen Impuls rausziehen. Und in diese Richtung wollen wir dann auch beten. Zum Beispiel ist am Montag, geht es um Psalm 84, um eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr diesen Zettel noch nicht habt, holt euch den am Infopoint, die gibt's da ausgedruckt, oder ladet euch den runter, seid auf jeden Fall dabei und macht mit. Ihr seid Teil dieser Gemeinde und das ist etwas, was wir gemeinsam bewegen wollen. Wir glauben, dass in dieser Woche, dass Gott uns dort Dinge aufs Herz legen wird, dass dort Dinge geschehen werden, und ich sage in meiner Predigt gleich dann noch ein bisschen mehr zu, was wir denn so erwarten und was wir erwarten dürfen von Gott. Genau. Da steht für jeden Tag, steht da alles drauf, also nehmt euch den unbedingt mit, den kann man auch noch kleiner falten und kann man sich dann ins Portemonnaie packen, den kann man dann also überall mit sich herumtragen, dann seid ihr immer informiert. Und da steht auch drauf, was ansonsten an den Veranstaltungen des Tages, die gibt es auch. Und zwar werden wir jeden Morgen um 6 Uhr hier mit Frühgebet starten und da darf man früh aufstehen, den Wecker nochmal weiter nach vorne drehen und mit dabei sein. Und da möchte ich euch auch echt zu einladen. Das ist eine Woche, von Montag bis Freitag machen wir das. Quäl dich mal aus dem Bett, weil ich glaube, das wird eine Auswirkung auf das haben, was wir erleben werden im kommenden Jahr. Ich habe auf Facebook verfolge ich so einige Gemeinden. Und das, was ich da mitkriege, viele von denen haben in der letzten Woche eine Fasten- und Gebetswoche gemacht. Und sie berichten davon, dass sie ziemlich überrascht wurden. Ein Pastor schreibt zum Beispiel: Morgens hatten wir nicht mehr ausreichend Parkplätze, auch morgens um 6. Wir haben hier 15. Schaffen wir das? Eine andere Gemeinde schreibt davon, dass sie zum Abschluss ihrer Fasten- und Gebetswoche einen Gebetsabend hatten mit über 150 Leuten. Und das sind Dinge, die begeistern mich, weil für mich steckt da etwas drin von: Hier passiert etwas. Dort gibt es Aufbrüche. Und auch wenn man sich die Gemeindelandschaft in Deutschland anschaut, merkt man, es ist irgendetwas am Wabern, irgendetwas passiert. Und ich bin nicht derjenige, und das machen wir auch hier in der Gemeinde, nicht jemand, der irgendwelche großen Visionen an die Wand klatscht und sagt, das und das wird passieren. Aber wenn man so ein bisschen sensibel dafür ist, dann merkt man, irgendetwas passiert auch in unserem Land. Und wir möchten Teil davon sein, weil wir Kirche Jesu Christi sind. Und Gebet und Fasten ist etwas, was immer am Anfang davon steht. Und deswegen wollen wir auch zu Beginn dieses Jahres diese Fasten- und Gebetswoche haben. Also, hol dir diesen Zettel, sei mit dabei, bring dich mit ein, um in diese eine Richtung auch zu beten. Für jeden Tag steht die Gebetsintention, also in welche Richtung es gehen soll, auch drauf. Bring dich mit ein, sei mit dabei. Genau. Jan hat ja in der letzten Woche über das Fasten gesprochen und in der Woche davor über Gebet, und vielleicht bist du da gewesen, vielleicht nicht. Dort hat er viele Dinge erklärt, auch erklärt, welche Kraft denn im Ganzen drin steckt, wie wir Gottes Arm bewegen können. Und ich lade dich ein, wenn du es dir noch nicht angehört hast, dann tu auch das noch. Ja, richtig coole Predigten, dann weißt du auch, warum machen wir überhaupt eine Fasten- und Gebetswoche. Ich möchte heute ein bisschen in eine nicht andere Richtung gehen, aber ich möchte ein bisschen auf die Ausrichtung unserer Fasten- und Gebetswoche eingehen. Und ich stehe ja gerne hier zum Predigen. Mir macht das total viel Spaß. Und heute, auf der einen Seite bin ich mega herausgefordert. Meine Frau ist schon genervt. Und auf der anderen Seite freue ich mich riesig, weil ich darf euch in eine ganz besondere Geschichte in der Bibel mit hineinnehmen, was eine, wie ich, zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel gehört. Die ist sehr männlich, würde ich mal sagen. Genau, aber welche das ist, verrate ich noch gar nicht, denn ich habe ein kleines Rätsel für euch mit. Mein Sohn hat zu Weihnachten Duplo geschenkt bekommen und da bauen wir immer coole Sachen. Also ich baue die, er zerstört die. Und in unserer Freundesgruppe auf WhatsApp, dann schicken wir auch ab und zu mal so ein paar Bilder hin und her, weil wir haben Kinder in ähnlichem Alter. Und ihr dürft jetzt raten, um welche Story es geht. Ich verrate schon, es ist nicht die Arche Noah. Wie bitte? Elia, ja? Erkennt man an der roten Käppi. Und welche Story genau? Ja, genau. Elia auf dem Karmel, die Baalspriester. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und die möchte ich euch heute so ein bisschen mit hineinnehmen und zwei Punkte daraus ziehen für unsere Fasten- und Gebetswoche. Die Ausrichtung. Okay, damit euch das nicht weiter ablenkt. Genau, jetzt wisst ihr auch, was mein Privatleben so ausmacht abends. Duplo bauen, oder Ende. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir dafür, dass du ein Anliegen hast. Ich danke dir dafür, dass wir deine Gemeinde sind und du hast das größte Anliegen, dass etwas in unseren Herzen passiert. Du hast das größte Anliegen, dass etwas in dieser Stadt passiert. Du möchtest unsere Herzen gewinnen und ich möchte dich einfach bitten, dass du mich gebrauchen kannst in all der Schwachheit und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass dort Gedanken hineinfallen, deine Gedanken, dass dort etwas gepflanzt wird. Amen. Da nicht jeder diese Geschichte kennt und das Bild auch nicht völlig erklärend ist, nehme ich euch mal so ein bisschen in die ganze Story mit hinein. Dann schauen wir auf zwei Bibeltexte explizit da drin. Die ganze Geschichte mit Elia auf dem Karmel und dem Baalspropheten spielt im 9. Jahrhundert vor Christus. Dort herrscht in Israel ein Königsehepaar, Ahab und Isabel. Man kennt das ja vielleicht so, das Wörtchen Isabel noch. Das ist eine Frau, die ist nicht so ganz koscher gewesen, die ist nicht so ganz gut unterwegs. Diese beiden, dieses Königsehepaar, die schafften es, ein ganzes Volk noch weiter von Gott wegzubringen, als sie eh schon waren. Das heißt in der Bibel, Ahab war schlimmer als alle vor ihm, als alle Könige vor ihm. Er war richtig schlecht unterwegs. Und während ihrer Regierungszeit führten sie die Verehrung eines Gottes ein, des Gottes Baal. Sie bauten das immer weiter aus und verführten letztlich das ganze Volk dazu, diesen Baal anzubeten. Sie bauten ihm Tempel, holten hunderte Priester, also es wurde schon fast zu einer Staatsreligion. Sie pushten das Ganze nach vorne. Und sie führten das gesamte Land vom eigentlichen Gott weg. Und zu dieser Zeit hat Gott den Propheten Elia berufen und hat gesagt, hey, du sollst dem König eine Botschaft übermitteln. Die Botschaft ist, 3 Jahre wird es nicht mehr regnen, weil dieses Königsehepaar das ganze Land verführt und nicht nach dem Willen Gottes handelt. Gott wollte sein Volk dadurch zur Umkehr bringen. Er hat gesagt, das werde ich tun und ich möchte, dass ihr zurückkommt auf den richtigen Weg. Ich will ein Umdenken in euren Köpfen. Elia tat das, versteckte sich daraufhin. Ahab ließ in dem ganzen Land suchen, weil tatsächlich der Regen ausblieb. Und wenn es nicht regnet, hast du ein Problem, weil es gab nicht so die Bewässerungsanlagen. Es führte zu einer Hungersnot und Ahab war etwas stinkig auf Elia. Und ließ ihn im ganzen Land suchen. Elia hat sich versteckt, hat da noch ein paar coole Wunder erlebt. Wie auch immer, die 3 Jahre ziehen ins Land und der Moment ist gekommen, dass Gott wieder zu Elia spricht und sagt, du sollst wieder auf die Bildfläche treten und wieder zu Ahab gehen. Es ist die Zeit gekommen, dass ich es wieder regnen lassen will. Verkündige dem König, ich, der Herr, werde es regnen lassen. Das, was man wissen muss, Baal war eigentlich der Gott, der für all die Wetterphänomene zuständig war. Also auch für den Regen. Und allein an der Stelle sieht man, Gott weiß ganz genau, was er tut. Wie er das Volk für sich wieder gewinnen will. Elia lässt Ahab, also geht zu Ahab, verkündet das, sagt, der Herr will es wieder regnen lassen. Und fordert ihn auf, hey, hol alle Baalspropheten her, das waren ja mehrere hundert, ruft die zusammen, dazu das Volk Israel, und da muss man sich nicht vorstellen, das ganze Volk Israel, mehrere Millionen sind dahin gewandert, sondern die Abgesandten des Volkes, also die von dem Dorf, der Bürgermeister, ja, so mal auf unsere Zeit übertragen, die, hat er gesagt, die sollen alle zum Berg Karmel kommen und dort werden wir eine Entscheidung treffen, wer denn Gott ist. Und hier kommt zum absoluten Showdown. Ich glaube, deswegen liebe ich diese Geschichte. Elia stellt sich vor die Israeliten und sagt, hey, warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Warum folgt ihr einmal diesem Baal nach, schreibt ihm alles zu? Und warum folgt ihr auf der anderen Seite so lau dem eigentlichen Gott nach, der euch aus Israel herausgeführt hat? Dem Gott, unserem eigentlichen Herrn. Entscheidet euch, entweder folgt ihr Baal nach oder ihr folgt Gott nach. Macht ganze Sache. Aber das Volk bleibt stumm. Sie antworten nicht darauf. Sie hätten in diesem Moment hätten sie schon die Möglichkeit gehabt, darauf zu antworten. Und Elia ist bewusst, ich muss hier eine echte Entscheidung herbeiführen. 1. Könige 18, da steigen wir mal in den Text ein. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin als einziger Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten. Hol zwei Stiere. Die Propheten Baals sollen sich einen aussuchen, ihn in Stücke zerschneiden und auf das Holz legen, doch ohne es anzuzünden. Ich werde den anderen Stier vorbereiten und auf das Holz legen, es aber ebenfalls nicht anzünden. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortete, jetzt seid ihr dran, das ist gut. Die Baalspropheten bereiten den Stier vor, zerlegen ihn, legen ihn auf den Altar und rufen den kompletten Vormittag ihren Gott, den Baal, an. Baal, antworte uns. Sie fangen sogar an, um den Altar herumzutanzen, machen sich zum Horz. Es war so in ihrer Religion, war das, hey, sie wollten diesen Gott anrufen, sie wollten ihn beschwichtigen, sie wollten eine Antwort von ihm hören. Sie tanzen herum und gegen Mittag ist immer noch nichts passiert und Elia fängt an, sie zu piesacken. Elia macht sich über sie lustig, er fängt an, sie zu verspotten. Hey, ruft doch lauter, vielleicht hört der euch nicht. Vielleicht ist der ein Gedanken, ist ja ein Gott, der ist beschäftigt. Ihr müsst lauter rufen. Oder vielleicht ist er auf Reise. Oder vielleicht ist er austreten, also vielleicht ist er auf Klo. Elia foppt die richtig. Und die Baalspriester lassen sich auch noch drüber ein. Sie rufen lauter. Oh Baal, höre uns. Sie fangen an, sich zu ritzen, und zwar so lange, bis das Blut kommt. Und irgendwann, wenn du einen gewissen Blutverlust hast, noch herumtanzt, ist es völlig normal, du gerätst irgendwie in Ekstase und wirst etwas komisch. Aber es passiert nichts. Gar nichts. Kein Feuer, kein Fünkchen, keine Antwort vom Baal. Und nun ist Elia an der Reihe. Also ich finde diese Geschichte so spannend, wenn man sich da reinversetzt, was das Volk drumherum, was das wohl gedacht haben muss. Spannung, boah, das kribbelt. Elia ist an der Reihe. Er ruft das Volk nochmal extra zu sich heran. Er sagt, hey, kommt her. Und sie drängen sich um ihn herum. Und dann beginnt er, einen alten Altar des Herrn wieder aufzurichten. Dort stand einmal ein Altar, der beginnt, 12 Steine zu nehmen. Das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen und für jeden Stamm nahm er einen Stein und richtete ihn auf und sagte, ich werde hier im Namen Gottes diesen Altar wieder aufrichten und Gott wird wieder gegenwärtig sein. Gott soll wieder präsent sein in unserer Mitte. Elia macht all diese Vorbereitungen und ich glaube, die Spannung steigt. Und er weiß, wie er die Spannung noch höher und noch weiter hinauskitzeln kann. Er zieht einen Graben um den Altar. Ja, da passt ein paar Liter Wasser rein. Dann legt er Feuerholz auf den Altar, zerlegt den Stier, also auch das wird alles ein bisschen gedauert haben, legt ihn auf das Holz, die einzelnen Stücke, die zu opfern waren. Und als ob diese Herausforderung, dass Gott doch in diesem Moment antwortet, nicht ausreichend wäre, und genug Spannung in der Luft liegt, sagt er, holt 4 große Krüge mit Wasser und kippt sie da hinüber. Das machen die und er sagt, tut es noch einmal und tut es noch einmal. So viel Wasser, bis der ganze Graben gefüllt war. Es war also absolut unwahrscheinlich und unmöglich, dass Elia selbst irgendetwas hätte machen können, selbst wenn er ein Feuerzeug gehabt hätte oder Pyrotechniker oder sonst irgendwas. Und dann heißt es weiter, Elia beginnt zu beten. Er sagt, Herr, Gott Abrahams. Und ich finde auch diesen Vergleich so stark, sich anzuschauen, was machen die Baalspropheten? Wie beten die? Was versuchen die eigentlich? Und wie ist Elia? Wie betet Elia zu seinem Gott, zu unserem Gott? Wir müssen Gott nicht herumtanzen. Ja, wir dürfen tanzen, Antje. Aber wir müssen nicht. Manchmal haben wir ja so das Gefühl, wir müssten sonst irgendwas machen, damit Gott doch uns erhört. Und Elia betet ein einfaches Gebet. Wir meinen manchmal, wir müssten so wohlformulierte Gebete sprechen. Also ich kenne das zumindest. Man sitzt mit einer in der Runde und dann betet einer und denkt, oh, sind das gesalbte Worte. Darauf kommt es Gott nicht an. Aber wir sind hier im Text. Ich weiche ab. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ich möchte euch im Hinblick auf unsere Fasten- und Gebetswoche 2 Punkte möchte ich da rausnehmen, von denen ich glaube, dass sie für die nächste Woche wichtig sind, dass wir das mit im Hinterkopf haben, dass wir das mitbewegen. Was war Gottes Anliegen in dieser Geschichte, in dem, was hier passiert ist? Ging es ihnen um einen Machterweis, mal klarzustellen, wer hier der Mächtigere von beiden ist, er oder Baal, wer der Boss ist? Oder ging es ihm darum, die Israeliten einzuschüchtern, ihnen mal so richtig Angst zu machen? Oder zu zeigen, hey, wer ist eigentlich Gott? Ich existiere, guck mal, ich bin existent. Ging es Gott darum? Gott schickt Feuer vom Himmel, das alles verzehrt. Das Opfer, Holz, Steine, die Erde heißt es dort. Alles weg, selbst das Wasser im Graben. Und wenn in der Bibel Phänomene wie Feuer aufkommen, dann steckt dort oft auch eine Bedeutung mit hinter. Das Phänomen Feuer möchte ich euch mal ganz kurz anschauen, weil ich glaube, darin eine Antwort steckt, was Gott hier eigentlich vorhat, was Gott hier eigentlich macht. Feuer hat immer 2 Seiten, wenn man sich das Phänomen Feuer anschaut. Auf der einen Seite steckt im Feuer Energie. Ja, es wird Wärme freigesetzt, wenn du so ein bisschen Holz anzündest und dann lodert das Feuer. Es schenkt Wärme, es ist etwas Gutes. Ohne Feuer wäre Leben auf der Erde undenkbar. Es gäbe kein Leben. Es gäbe keine Energie. Du würdest erfrieren, wenn es nicht so etwas wie eine Sonne und Feuer gäbe. Du hättest nichts Warmes auf dem Tisch, niemals. Und wer jetzt kommt hier mit Induktionsplatten oder sowas. Ich bin kein Physiker. Also Feuer ist etwas total Positives, was wir zum Leben brauchen. Und auf der anderen Seite steckt im Feuer auch eine Gefahr, etwas Mächtiges, etwas, was nicht berechenbar ist und etwas Schmerzhaftes. Wer von euch hat sich schon mal eine Brandblase geholt? Ja, siehst du, passt alle. Das tut weh und es tut lange weh. Oder wenn man sich die großen Waldbrände in den USA anschaut, die kriegst du kaum unter Kontrolle. Die kämpfen überhaupt, damit sich das nicht noch weiter ausbreitet, um irgendwelche Häuser zu schützen. Aber Fußballfelder weit brennt das ab und man hat Feuer nicht unter Kontrolle. Es macht alles platt. Gott offenbart sich in der Bibel immer wieder in der Form von Feuer. Man braucht nur an Mose denken, ja, der brennende Dornbusch. Gott ist präsent. Die Feuersäule, Gott ist präsent, Gott führt sein Volk. Und immer spielen diese beiden Dimensionen mit. Auf der einen etwas Mächtiges, etwas, wo du dir die Finger dran verbrennen kannst. Und auf der anderen Seite etwas, was wohltuend ist. Etwas, was dir Wärme gibt. Etwas, was gut für dich ist, was du zum Leben brauchst. Und wenn wir hier bei Elia lesen, dass Gott mit Feuer antwortet und alles verzehrt, haben wir auch hier diese beiden Dimensionen da drin stecken. Einerseits wird Gericht deutlich. So wie das Volk gelebt hat, geht es nicht weiter. Und Gottes Anliegen ist es, das Volk wieder in die richtige Bahn zu bringen, zurückzulenken. Richten von Gericht, ja, also im Feuer steckt auch immer etwas von Gericht. Und Richten beinhaltet aber ja auch etwas von, etwas in die eigentliche Form zurückzubringen. Wir haben bei Richten ganz oft den Richter vor Augen, ja, der seinen Hammer schwingt und dann ist das Gerichtsurteil gefällt und der ist verurteilt. Aber im Gericht, im Richten steckt drin, etwas wieder in die eigentliche Form zurückzubringen. Gott geht es darum, sein Volk auf den guten, auf den segensbringenden Weg zurückzubringen. Und wenn Gott uns mit Sünde konfrontiert, uns mit Schuld konfrontiert, da wo wir nicht in seiner Bahn laufen, es ist sein Anliegen nicht, uns zu verdammen, uns mal wieder aufzuzeigen, wie schlecht wir sind, sondern Gottes Anliegen ist es, uns auf eine Segensspur zurückzubringen. Wir wünschen uns Gottes Gegenwart. Und man sagt ja manchmal, hey, lass Gott Feuer vom Himmel schenken. Lass mal wieder so ein Feuer in uns entbrennen. Und dann sollten wir diese beiden Dimensionen von Feuer im Hinterkopf haben. Auch ganz besonders in der kommenden Woche, wenn wir Gott, wenn wir beten und fasten. Dieses Feuer, daran kannst du dich verbrennen. Aber nicht, weil Gott dich demütigen oder schlecht machen will, sondern weil Gott dich auf seinen eigentlichen Weg zurückführen will. Das kann sehr schmerzhaft sein. Aber eigentlich führt es dazu, auf den segensbringenden Weg zurückzukommen, den Gott sich für dich ausgedacht hat, sich für uns ausgedacht hat. Es hat etwas mit Reinigung zu tun. Auf dem Karmel ging es ja nicht um die theoretische Frage, ob dort ein Gott ist, sondern ob dort ein Gott ist, der seinen Leuten antwortet. Ob dort eine Beziehung stattfindet. Es geht nicht um den allgemeinen Machterweis, sondern Gott sucht die Herzen der Menschen. Und Gottes Anliegen ist es immer, in Menschen ein Feuer zu entzünden, damit sie ihm leidenschaftlich nachfolgen und die Intensität der Beziehung stetig zunimmt. In Vers 37 heißt es, dass Elia betet, antworte mir, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihre Herzen zurückerobert hast. Unser Anliegen für die Fasten- und Gebetswoche ist genau das. Wir wollen mehr erkennen, wer Gott ist. Und dieses Erkennen meint nicht irgendwie mehr zu wissen. Es geht nicht darum, mehr Wissen über Gott anzuhäufen. Das meint Erkennen nicht. Du kannst viel über einen Menschen, über eine Sache, über ein Land wissen und trotzdem kennst du es nicht. Du kannst Bücher lesen und trotzdem, wenn du nicht da gewesen bist, es mit eigenen Augen gesehen, geschmeckt, angefasst hast, kennst du es nicht. Du weißt etwas darüber, aber es ist was anderes als kennen. Wir wollen Gott erkennen, mehr und mehr. Und das kann immer nur in einer direkten Begegnung mit ihm selbst passieren. Nicht über Hörensagen, dass jemand anders was davon erzählt, sondern nur du kannst die Intensität deiner Beziehung zu Gott steigern. Und nur du bist im Persönlichen jetzt herausgefordert, das in der nächsten Woche auch umzusetzen. Das kann niemand anders für dich tun. Das Geniale ist aber, finde ich, dass Gott sich nicht nur zu erkennen geben will, wie es dort in dem Bibelvers heißt, sondern Gott geht darüber hinaus. Er will dein Herz erobern. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen schnulziger Begriff. Und als Mann mag man da nicht unbedingt mit umgehen können, vielleicht als Frau auch nicht. Aber die Bibel gebraucht an dieser Stelle und auch an vielen anderen eben diese Symbolik. Wenn etwas unser Herz erobert, geht es danach auf einmal nicht mehr um ein Müssen, um Pflichterfüllung, sondern es geht um ein Ich darf, um Dürfen. Und alle Fragen, die wir uns in diesem Kontext dann stellen, verändern sich auf einmal. Es heißt nicht mehr, wie viel muss ich denn geben, wie viel muss ich denn einsetzen, sondern sie verändern sich in, was kann ich noch möglich machen? Wo ist noch mehr drin? Und ich weiß, dass sowohl beim Thema Gebet als auch Fasten, wie schnell da sind, wie viel muss ich denn? Es geht mir selber so. Wie viel muss ich denn, damit es denn reicht? Aber ich wünsche mir eine größere Intensität, dass Gott mein Herz erobert, sodass aus diesem, wie viel muss ich denn, ein wie viel geht dann noch wird. Lass uns mal ehrlich hinterfragen, verbringst du gerne Zeit mit Gott? Wirklich gerne, nicht eine religiöse, fromme Antwort, das muss sich auch niemand melden. Aber lass uns mal ehrlich fragen, ist das so? Wenn jemand mein Herz erobert, scheint dort noch etwas anderes möglich zu sein, eine andere Dimension, oder? Haben wir eine Sehnsucht nach dieser Gottesbegegnung? Sind wir leidenschaftlich mit ihm unterwegs und nimmt die Intensität unserer Beziehung zu ihm zu? Frag dich mal selber auf so einer Skala von 1 bis 10 deine Intensität der Gottesbeziehung. Wo steht das gerade? Wenn Gottes Anliegen aber doch ist, dass er unsere Herzen gewinnt, kann er da nicht auch diese Sehnsucht nach ihm schenken? Die Sehnsucht nach dem Meer in unserem Herzen, kann er das nicht auch schaffen? Wir starten unsere Fasten- und Gebetswoche morgen mit so einem 24-Stunden-Gebet. Und wir möchten Gott 24 Stunden mit genau dieser Bitte im Ohr liegen, dass er uns eine Sehnsucht nach seiner Gegenwart schenkt. Kein religiöses, frommes Gelaber, sondern eine echte Sehnsucht in unserem Herzen. Gott, wir wollen die Begegnung mit dir. Wir wollen wissen, wer du bist. Wir wollen dich erkennen. Darum wollen wir Gott morgen anflehen. Ein Verlangen danach, ihm zu begegnen, ihn wirklich zu erkennen. Und wir haben ja so eine Liste, 24 Stunden, da kann man sich eintragen, ob du dich nun einträgst oder nicht. Aber wenn dich einträgst, ist sehr positiv, weil dann verpflichtest du dich gleich, diese halbe Stunde auch zu beten. Das ist gut, Pläne für morgen zu machen. Aber selbst wenn du es nicht tust, bring dich trotzdem mit ein und sag, Gott, schenk mir diese Sehnsucht nach dir. Ich kann es aus mir heraus nicht machen. Ich kann mir vornehmen, ja, ich will Gott mehr suchen. Aber diese tiefe Sehnsucht in mir, ich brauche dich. Dieses Feuer, was mich wärmt, ich brauche die Begegnung mit dir, schenk das in mein Herz hinein, weil das kann ich nicht machen. Lass uns da gemeinsam beten, weil ich glaube, dass das ein Startpunkt ist und deswegen machen wir es auch am Montag der Woche, am ersten Tag, zu bitten, Gott, schenk uns diese Sehnsucht nach dir, nach deiner Gegenwart. Gott möchte unsere Herzen erobern. Gibt es ihm die Chance dazu? Den zweiten Punkt, den ich aus diesem Text ein bisschen mit rausnehmen möchte, ist meine Erwartungshaltung. Welche Erwartung habe ich eigentlich auf die kommende Woche? Und ich glaube, dass unsere Erwartungshaltung einen Einfluss darauf hat, also unabhängig jetzt von der nächsten Woche, sondern grundsätzlich, was wir erleben. Wenn wir Dinge erwarten, führt uns das in der Regel dazu, entsprechende Vorbereitungen vorzunehmen. Ja, man sagt ja auch, jemand ist in freudiger Erwartung, die erwarten also ein Baby oder ein Auto. Ihr seid noch wach. Und ich habe noch kein Pärchen getroffen, die gesagt haben, ja, wir erwarten Baby. Die fangen an, die gucken nach Kinderwagen und zwar stundenlang bei Amazon. Welche gibt es? Wie viele Räder muss es haben, damit es richtig gut durchs Gehölz geht? Was ist der beste Wickeltisch, der wirklich sicher ist? Was brauchen wir noch für Spielzeug und? Geht ja ohne Ende. Die Erwartung bringt dich dazu, etwas zu tun. Elia hatte die feste Erwartung, dass Gott sich zeigen würde, dass er handeln würde, um sein Volk wieder zu sich zu rufen. Und deshalb ist Elia aktiv geworden. Und dieser Vers ist nur beispielhaft. Da heißt es, da forderte Elia das Volk auf, kommt hierher rüber. Sie drängten sich um ihn, als er den Altar des Herrn, der eingerissen war, wieder aufbaute. Elia sagt, kommt her, hier passiert was, ich habe die Erwartung, kommt hierher. Er ruft sie, weil er die Erwartung hat, Gott wird da sein, Gott wird etwas tun. Und deswegen rufe ich die Leute, deswegen baut er den Altar auf. Hätte er diese Erwartung nicht gehabt, hätte er das nicht getan. Die Erwartung, dass etwas passiert, bringt ihn dazu, etwas zu tun. Elia steht in der Gefahr, sich völlig zu blamieren. Aber setzt sogar sein eigenes Leben aufs Spiel. Er hat sich besser irgendwo verkrümeln können vor Ahab. Aber er riskiert alles, damit Menschen zu Gott umkehren. Er selber, er war bei Gott. Er war in dieser Gottesbeziehung drin. Es ging um die anderen, um das Volk, was zurück auf den Weg kommen soll. Und er ruft das Volk und sagt, hey, guckt euch das an. Der Altar des Herrn wird wieder aufgerichtet. Gottes Gegenwart wird sich zeigen. Und Elia traf die Vorbereitung, damit geschehen konnte, was später geschehen ist. Damit Feuer vom Himmel fallen konnte, war es notwendig, dass Elia sich die Hände schmutzig machte, den Altar wieder aufrichtete, den Stier zerstückelte, zerlegte, dass er mutig war, dass er Gott gehorchte. Und Elia tat es in der Erwartung, Gott wird handeln. Und ich wünsche uns ganz besonders für die nächste Woche, dass wir mit dieser Erwartungshaltung zu Gott kommen. Gott, du wirst handeln und deswegen stellen wir uns hier hin. Deswegen errichten wir dir hier einen Altar. Deswegen kommen wir in eine Gebetszeit, deswegen suchen wir deine Gegenwart, weil du handeln wirst. Warum? Weil Gott das größte Interesse daran hat, dass etwas passiert. In unserer letzten Runde mit der erweiterten Gemeindeleitung haben wir über den Status quo, so mit Ausblick auf 2016 gesprochen. Und ein Punkt, der deutlich rüberkam und der mir sehr stark hängen geblieben ist, war das Empfinden, dass Gott in diesem Jahr mehr mit uns als Gemeinde vorhat, als im Jahr zuvor und als in den Jahren zuvor. Und das ist etwas, was nicht richtig greifbar unbedingt immer ist, was vage ist. Und mit irgendwelchen Vorhersagen hier herumzuschmeißen, liegt nicht in der Art und Weise, wie wir das hier in der Gemeinde machen, wo ich auch wenig von halte, wo wir wenig von halten. Und doch erwarten wir und wollen uns vorbereiten, dass größere Dinge geschehen als im Jahr zuvor. Wir stehen vor ziemlichen Herausforderungen. Also wenn du dir das Gemeindeleben anschaust, da gibt es viele Punkte, wo wir sehr herausgefordert sind, wo wir eigentlich Durchbrüche brauchen, wo Dinge dringend passieren müssen, damit wir Schritte vorankommen. Und wir wollen auch da Gott darum bitten, dass diese Dinge passieren. Ich bin davon überzeugt, dass Gott handeln will in Kooperation mit uns, so wie er es mit Elia getan hat. Gott hat das nicht alleine gemacht, sondern Gott hat gesagt, ich nehme Elia. Ich mache das in Kooperation mit Menschen. Und das tut er auch heute mit uns. Wir haben im vergangenen Jahr, ich sag mal insbesondere mit Perspektive Oldenburg, vermehrt Schritte unternommen, die Menschen dieser Stadt in den Blick zu nehmen, der Stadt Bestes zu suchen. Und in diese Richtung werden wir auch in diesem Jahr weitergehen. Den Auftrag Jesu immer wieder ins Zentrum zu stellen, Menschen zu dienen und mit ihm in Kontakt zu bringen. Es gibt mehr als uns selbst. Und wir tragen das Beste, die hoffnungsvollste und die wichtigste Botschaft mit uns herum. Unsere Fasten- und Gebetswoche steht unter dem Motto, gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es geht nicht darum, irgendeine besondere Erfahrung zu machen oder zu suchen, einen Moment an sich oder das Gänsehaut-Feeling, darum geht es uns nicht. Sondern wir verstehen diese Woche als Vorbereitung auf etwas Größeres. Wir suchen Gott und wünschen uns seine Kraftausrüstung. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist immer eine Kraftausrüstung zum Dienst. Es geht nicht dabei, dass du ein tolles Gefühl hast, das mag dabei mitkommen. Gänsehautfeeling. Tränen überwältigt sein, Gottes Gegenwart zu spüren. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht immer dahin, dass es eine Kraftausrüstung zum Dienst ist. Und Dienst ist nicht an mich selbst gerichtet, sondern an den anderen. Elia ging es auf dem Karmel nicht um das Phänomen, nicht um das Wunder, darum, dass alle beeindruckt sind, sondern seine Zielsetzung war, dass Menschen erkennen, dass Gott Gott ist. Wenn es dir möglich ist, stell doch diese Woche deinen Wecker früher, sei um 6 Uhr mit dabei in der Gebetszeit oder wenn es dir mittags besser passt oder bei den Abendveranstaltungen, sei mit dabei, lass uns Gott beknien, dass er größere Dinge tut, dass er uns darauf vorbereitet. Es ist mehr drin, als wir bisher erlebt haben. Und das darf sich auch in unserer Haltung im Gebet und im Fasten widerspiegeln. Es gibt ein altes Kirchenlied. Da muss man mal aufpassen, dass man nicht gleich anfängt mitzusingen. Das heißt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ja, und allein wenn man es liest, und ich lese gleich mal eine Strophe vor. Also wenn ich anfange zu singen, verzeih. Das kann man fast gar nicht anders. Da heißt es auf jeden Fall, im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss einer Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Ist nicht so mein Musikstil, aber ich finde es vom Inhalt einfach so genial. Die Mannschaft auf dem Schiff ist von zentraler Bedeutung. Die Frage ist, nimmt jeder seine Aufgabe ernst? Ist jedem bewusst, welche Verantwortung er trägt? Jeder Einzelne, auch für die anderen Besatzungsmitglieder, packen alle mit an, wenn es gilt, das Schiff startklar zu machen? Hissen wir die Segel rechtzeitig oder genießen wir es manchmal einfach, auf dem Boot mit dabei zu sein? Unsere Fasten- und Gebetswoche ist auch eine solche Vorbereitung, dieses Schiff klar zu machen, damit wir den Wind einfangen können. Sind unsere Segel, sind deine Segel, ist dein geistliches Segel, dein geistliches Leben startklar? Sind wir bereit, den Wind zu nutzen, wenn er kommt, oder pfeift er eigentlich nur noch so durch die Masten hindurch? Den Wind können wir nicht machen. Den Geist Gottes und sein und Gottes Segen, den können wir nicht machen. Aber wir können vorbereitet sein, das mitzunehmen und ein Schiff in Fahrt zu bringen. Es liegt an uns, zu erwarten und vorbereitet zu sein, mit diesem Wind zu segeln. Und ich möchte bei dir darum werben, versteh dich als entscheidenden Teil der Crew. Nicht als irgendjemand, sondern du bist entscheidend an deinem Posten, dass du dort stehst, dass du dich mit einbringst, dass du mitbetest, weil dieses Schiff dein Schiff ist. Wirst du mit das Schiff klar machen und erwarten, dass Gott den Wind schicken wird? Und ich hatte in der Vorbereitung noch einen Bibelvers, den ich euch mitgeben möchte. Er steht in Jeremia 33, dort heißt es: So spricht der Herr, der die Erde geschaffen und fest gegründet hat, und sein Name ist Herr. Ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Amen.